grüß Sie. Gestern hat uns die Nachricht erreicht, Horst Jansson ist gestorben. Deswegen gibt's heute noch einmal mein Gespräch mit ihm aus dem Jahr 2010. Ich habe ihn damals begrüßt als den ersten Langhaarigen neben Günter Netzer und alle haben ihn dafür geliebt. Wie hat er das geschafft?
Das ist mir bis heute ein Rätsel, muss ich sagen. Also es war einfach so, dass langhaarige Leute im deutschen Fernsehen nicht gerne gesehen waren. Das war, auch als ich mich damals vorstellte, um diese Rolle da zu ergattern, hieß es gleich von Seiten der Redaktion, aber die Haare, die müssen wir schneiden. Und der Regisseur, der Rudolf Jugert, ein damals für meine Begriffe ein alter Mann, weil der war damals 65 schon, der sagte als einziger, nee, die Haare bleiben so, wie sie sind.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
Horst Jansson, unser Bastian.
Schön, dass Sie da sind. Das war schon das Zauberwort gerade, der Bastian. Also das war diese langhaarigen Rolle. Waren Sie denn auch mental langhaariger? Also war das für Sie ein Statement, die langen Haare? So?
Ach, ich weiß es nicht. Es hatte was mit Faulheit zu tun, glaube ich auch. Ich bin schon immer ungern zum Friseur gegangen, einfach deshalb, das kennen Sie sicherlich auch, wenn Sie vom Friseur kommen, dann gucken Sie in den Spiegel, denken, oh Gott, das bin ich, das hat er wieder das falsch gemacht und jenes falsch gemacht oder zu kurz oder wie auch immer. Insofern habe ich das immer vor mir hergeschoben mit dem Friseur und das war wohl auch ein Grund dafür, weshalb die Haare so lang waren. Ich hatte vorher schon Salto Mortale gedreht, diesen Zirkusartisten, und da waren etwas längere Haare auch angesagt und insofern ist es einfach.
Ich meinte ja noch früher, also in Ihrer Jugend. Waren Sie da mental ein Langhaariger? Also
nein, ich war mental eigentlich ein Kurzhaariger. Ich bin von meinen Eltern immer angehalten worden, einen ordentlichen Haarschnitt zu haben. Ja, ich musste immer zum Friseur gehen und wir wohnten damals in einem Haus in Wiesbaden. Da war der Friseur unten im Haus und der war ganz furchtbar, der Friseur. Also der konnte alles nur nicht Haare schneiden und der hatte immer so einen Topfschnitt gemacht. Also wenn man einen Topf auf dem Kopf hat, alles was drunter ist, schneidet man ab und hinterher sieht man fürchterlich aus.
War aber praktisch, denke ich mir, auf dem Weg in die mögliche Karriere als Kampfschwimmer. Weil Sie hätten ja tatsächlich fast Sportprofi werden können, oder?
Ja, das ist richtig. Ja, ich bin einige Jahre lang aktiv geschwommen und war auch mal anderthalb Jahre oder zwei Jahre ganz gut.
Hesse, bitte. Ich kann ja nicht das Licht unter den Scheffel spielen.
Ja, ich will das.
Hessischer Landesmeister, bitte im Schwimmen.
Ja, stimmt, ja. Aber es ist, sagen wir mal, mit dem Schwimmsport, das ist sehr, sehr hart. Das ist ein hartes Training. Ich habe die zwei Jahre, die ich da geschwommen bin, täglich im Sommer so 5.000, 6.000 Meter runtergespult. Einen Tag frei in der Woche. Und das war schon sehr anstrengend, zumal die Verhältnisse damals mit den heutigen überhaupt nicht zu vergleichen sind. Also da ein geheiztes Schwimmbecken gab es da nicht. Mhm. Das war so nach dem Krieg. Und da schwamm man im Schiersteiner Hafen. Ich habe damals in Wiesbaden gewohnt. Da war so das Becken abgesteckt. Ja? Also so praktisch Rheinwasser. Ja?
Das ist heute wie eine Ärmelkanal Durchschwimmung.
Richtig, ja, und kalt war es auch. Und nass.
Also das heißt, das hätte Sie nicht gereizt in den Sport da wirklich.
Ja, irgendwann mal hatte ich dann die Nase voll davon. Ja. Und wahrscheinlich auch, weil die Umstände so katastrophal waren. Es gab auch keine Hallenschwimmbäder im Winter. Ich weiß, im Winter haben wir in der Rheuma-Klinik in so einem kleinen Becken, das hatte 15 Meter, eine 15-Meter-Bahn, da haben wir im Winter trainiert, da habe ich einen Weltrekord nach dem anderen geschwommen. Mal gleich wieder abstoßen, reinspringen, abstoßen auf der anderen Seite, so ging das hin und her.
Also mussten Sie sich umorientieren. Mhm. Und dann, weil wir vorher bei langhaarig oder nicht oder aufmüpfig oder nicht waren, ich meine als 16-Jähriger dann die Schule zu schmeißen, um Schauspieler zu werden, so richtig brav war das ja nicht.
Also 16 war ich damals nicht, das ist eine Fehlinformation, ich war wesentlich älter. Ich hatte nämlich in der Schule schon mal Station gemacht, erstmal ein Jahr doppelt gemacht, hatte schon ein Jahr verloren bei der Umstellung im Krieg. Da gab es so Umstellungen von Herbst auf Ostern und von Ostern auf Herbst und so. Also jedenfalls, ich hatte zwei Jahre, war ich schon hinten dran und habe es immerhin geschafft bis in die Unterprima, also die vorletzte Klasse im Gymnasium. Und dann wollte man mich dann nicht versetzen. Man wollte mich nicht versetzen. Und ich war damals Präsident des Schülerrates in der Schule. Ja, oh. Ich war beliebt bei den Mitschülern. Und Da hat man mich also dann ja praktisch in der Schule genötigt, das Amt abzugeben wegen der Leistungen, damit es besser bewertet wird. Dann haben sie mich abgeschossen und das war damals die erste freie Entscheidung in meinem Leben. Ich habe gesagt, so und jetzt gehe ich.
Ja.
Und habe ich die Schule geschmissen, habe das letzte Jahr nicht nochmal gemacht, bin ein Jahr Taxi gefahren in Wiesbaden und habe mich in der Zeit, weil ich vorher schon in den Beruf so reingeschnuppert hatte, so ein bisschen entschlossen, diese Karriere einzuschlagen.
Haben die Eltern Sie das einfach so gelassen? Weil Sie haben schon gesagt, also zum Topschnitt haben Sie sie immer geschickt. Ihr Vater war Justizbeamter. Das war sicher nicht leicht, das durchzusetzen.
Nee, der Vater, der war da sehr dagegen. Also der Vater, der hat gesagt, ja, also jetzt langt's mir. Ich schicke dich hier nicht ewig auf die Schule, damit du anschließend Schauspieler wirst, so ungefähr, so als ob das also so nach dem alten Motto, Mama hängt die Wäsche weg, die Schauspieler kommen, wenn man das früher mal scherzhaft gesagt hat. Und meine Mutter war aber ganz auf meiner Seite und ich habe deshalb auch gesagt, also wenn das der Vater nicht genehmigen will, dann mache ich das auf eigene Kappe und bin eben, wie gesagt, habe ich einen Taxiführerschein gemacht und bin dann ein Jahr lang Taxi gefahren und habe mir das Geld für die Schauspielschule verdient.
Und dann gibt es eine Geschichte, man muss immer bei solchen tradierten Dingen sehr kritisch fragen, ob das wirklich auch wahr ist, aber sie ist schön zu lesen auf alle Fälle. Die Geschichte, dass Sie einen Eignungstest dann hatten als Schauspieler und Ihnen dabei dann die Stimme weggeblieben ist.
Richtig, ja.
Furchtbar, oder?
Die Stimme war völlig weg. Ich hatte, wahrscheinlich war ich so aufgeregt. Also ich bin, ich habe leider natürlich heute noch unter Lampenfieber. Es war sehr stark, besonders bei Theateraufführungen, bei Fernsehen eigentlich weniger. Das ist, das kann man dann gut bekämpfen, aber so bei Theateraufführungen, wenn man eine Hauptrolle spielt mit wahnsinnig viel Text und so, da ist das Lampenfieber immer noch voll da bei der Premiere, nicht?
Aber wie geht Vorsprechen ohne Stimme bei so einer
Einrichtung? Ja, das ging einem überhaupt nicht. Ich habe da rumgekrächzt auf der Bühne und so. Dann haben sie gesagt, wissen Sie, das mag ja ganz schön sein, was Sie uns da erzählen wollen, aber wir verstehen wenig davon.
Ja, und haben Sie dann trotzdem genommen oder wie?
Nee, das hatte mit der Schauspielschule eigentlich nichts zu tun. Ich wollte das nur pro forma machen, weil es ist immer gut, wenn man solche Papiere dann in der Tasche hat und sagt, ich habe hier die Prüfung bestanden oder was. Eigentlich ist es relativ unwichtig. Entweder man ist begabt oder man ist nicht begabt. Wenn man begabt ist, dann macht man seinen Weg irgendwie. Oder wenn man nicht begabt ist, fliegt man irgendwann durch. Und die Schule, in die ich dann gegangen bin, die hatte auch Wert darauf gelegt, dass ich das mache. Aber die haben mich dann trotzdem genommen, weil Sie haben ja auch mitgekriegt, woran es gelegen hat.
Der Weg war dann bei Ihnen jedenfalls, was die großen Sachen angeht, fast ein bisschen umgekehrt wie klassisch. Also klassisch wäre ja Schauspielschule, dann dient man sich an diversen Theatern hoch. Ja, ein paar Jahre später kommen dann kleine Fernsehrollen oder so. Bei ihr, Sie haben das Theater so richtig entdeckt. Natürlich haben Sie früher gespielt, aber erst viel später. Also bei Ihnen war der Weg eher durchs Fernsehen wieder zurück zum Theater.
Ja, also als ich in Wiesbaden in die Schauspielschule das erste Jahr gegangen bin, da habe ich nebenbei am Hessischen Staatstheater so kleine Rollen gespielt, so kleine Sachen. Und das war auch der Anlass, dass ich dann eines Tages in einer deutschen Erstaufführung gespielt habe und einen Herrn kennengelernt habe, der da in der deutschen Erstaufführung saß, der von der UFA kam. Und durch den kam ein Foto von mir nach Berlin an das sogenannte UFA-Nachwuchsstudio, das damals existierte. Das ist also eine Schauspielschule, die UFA ins Leben gerufen hatte und in der immer so Leute wie Götz George gewesen sind und die Gret Böttcher.
Und dann soll auch der berühmte Horst Janson da gewesen
und
sein?
Und da war der berüchtigte Horst Janson anschließend auch genommen, was nicht so selbstverständlich war, weil bei dieser Einladung, die ich dann nach Berlin bekommen habe, da waren circa 25 junge Männer und 30 Frauen. Von den Frauen wurde überhaupt keine genommen und von den Männern wurden zwei genommen. Der Volker Bonert und ich, also insofern war das eine Sache, die mich natürlich sehr gefreut hat. Andererseits war es so, dass ich meinen Weg damals beim Theater gesehen habe, aber das erzähle ich Ihnen dann gleich, falls Sie noch eine Frage zu dem ersten haben.
Ich wollte fragen, wie rum die Umstellung leichter ist. Also von diesem klassischen eigentlich erst Theater und dann Fernsehen, wo man sich ja dann total reduzieren muss und zurücknehmen beim Spielen, oder andersrum, wenn man viel Fernsehen gemacht in den ersten Linien und dann, wie Sie ja erst viele Jahre später, in die großen Theatertourneen.
Also ich glaube, es ist einfacher zuzulegen, als sich zu reduzieren. Insofern fand ich das im Nachhinein gar nicht so schlecht, dass ich gleich gelernt habe, sagen wir mal, mit wenig Mitteln zu spielen. Also nicht so groß aufzudrehen wie beim Theater. Und das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe immer darüber nachgedacht, weshalb viele Theaterschauspieler, die berühmt waren in Deutschland, es nie zum Film oder zum Fernsehen geschafft haben, weil sie eben einfach diese Reduzierung der Ausdruckskraft eben nicht so hingekriegt haben. Und daran hat es wohl gelegen. Und das war bei mir nun gerade umgekehrt, hat sich, glaube ich, positiv ausgewirkt.
1:1, der Talk auf Bayern 2 zum Tod von Horst Jansson, der 2010 mein Gast war. Bekannt unter anderem aus Salto Mortale, vor allem aber aus Der Bastian aus dem Jahr 1972.
Das war das Jahr der Olympischen Spiele in München. Und wir haben auch da im Olympiastadion gedreht in einer Folge und haben das mitgenommen natürlich.
Und zuletzt in Serien wie Sturm der Liebe, Wege zum Glück. Was hat sich in den 40 Jahren geändert, die dazwischen liegen? Also ist das überhaupt noch der gleiche Beruf?
Also der Schritt war nicht so groß, wie Sie es jetzt dargestellt haben. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch noch ein paar schöne andere Sachen gemacht.
Natürlich. Ich meinte nur, weil das so Serien
sind. Fünfteiler und solche Geschichten. Ja. Eine schöne Serie für die ARD. Zwei halbe sind noch lange kein Ganzes in den 90ern. Und noch eine, zwei Schlitzohren in Antalya mit 20 Folgen, auch in den 90ern. Und also ich habe schon noch ein paar so Sachen gemacht, aber die mein Ausflug in diese Telenovela ist eigentlich, hatte was mit Interesse zu tun. Ich wollte gerne wissen, wie das funktioniert. Ich bin sowieso ja der Meinung, dass mein Beruf so vielseitig ist. Da gehört also Theater, Film, Fernsehen, Hörspiele, Lesungen, Interviews, wie wir es jetzt führen, dazu. Und oder Musical, was der Teufel weiß. Und ich möchte das immer gerne so alles auskosten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man in diese ganz neuen Formate da mal reinguckt und mal sieht, was da eigentlich geleistet wird.
Das war ja die Frage. Also ist das überhaupt noch der gleiche Beruf oder kann man das gar nicht vergleichen?
Das ist eine Knochenarbeit, eine harte Arbeit. Und ich muss die Leute nur bewundern, wie die das überhaupt bewerkstelligen, dass die bei 5 Tagen die Woche den ganzen Tag manchmal im Studio sind, die Hauptrollen, und abends dann nach Hause kommen und dann auch den Text für den nächsten Tag lernen müssen und am nächsten Tag dann wieder drinstehen. Also das ist schon beachtenswert. Also ich habe das zwar auch hingekriegt, weil ich ja nun auch ein bisschen Routine habe auf dem Gebiet und ganz gut Text lerne, aber es war eine anstrengende Zeit. Und es ist erstaunlich, was dabei rauskommt. Das ist natürlich kann man das also alles genauer machen und besser machen, wenn man mehr Zeit hat, aber es ist für diese Formate, die so am Tag, am Nachmittag laufen, ist es eigentlich beachtlich, finde ich.
Bei Ihnen war es von Anfang an auch eine internationale Karriere, besonders in England, wobei ich habe die Namen vorher aufgezählt, Roger Moore, Tony Curtis, Charles Bronson und so weiter. Wie ist das gekommen? War das von Anfang an ein Ziel? War das Zufall?
Nein, also vieles in diesem Beruf ist Zufall. Und das war auch eigentlich mehr oder weniger Zufall und Glück. Es war so, dass Leute aus England, die für einen dieser Privatsender gearbeitet haben, für ITV, 3D Fusion hieß die Firma damals, die haben einen deutschen Schauspieler gesucht, weil sie eine Produktion in Oberbayern gedreht haben. Die Geschichte eines englischen Mädchens aus Yorkshire, die zum ersten Mal von England weg ihren Urlaub auf dem Kontinent verbringt und das in Bayern irgendwo, in Oberbayern. Und man suchte da einen deutschen Gegenpart. Sie war zwar verlobt zu Hause, aber sie hat sich natürlich dann im Urlaub in den Hotelbesitzersohn ein bisschen verliebt und so weiter und so fort. Es kamen dann Anfragen an die Agentur und ich wurde irgendwann nach England eingeladen, um die Leute kennenzulernen. Da habe ich dann erfahren, dass sie natürlich an viele Agenturen geschrieben hatten und wollten Fotos haben von Schauspielern, die ungefähr in die Rolle passen. Aber dann wussten sie natürlich nicht, sind die Leute auch gut, die wir da jetzt hier bestellt haben. Die hatten da so einen Tisch voll Fotos, aber die mussten ja erstmal auswählen, wer das dann bekommt, die Rolle. Und dann haben sie nach dem Zufallsprinzip, haben die 8 Leute rumgestanden, haben gesagt, also wen rufen wir zuerst an, wen bestellen wir zuerst? Und da sind die meisten Stimmen auf mich gefallen. Ja. Und so bin ich also darüber gekommen. und habe dann auch in einer sehr unüblichen Art, also in sehr angenehmen Art, diese Rolle dann bekommen, weil ich musste da nicht vorsprechen und nichts vorlesen und so, sondern ich bin einfach in Gesprächen mit denen zum Essen gegangen und wir haben uns unterhalten und das Buch gelesen.
Haben Sie bei all den Erfolgen insgesamt mal drüber nachgedacht, nach Hollywood zu gehen oder nach London zu ziehen,
wenn
Sie
da so? Ja, wenn das so einfach wäre, dass man nach Hollywood geht, also ich lese es auch immer wieder in der Zeitung, er geht jetzt nach Hollywood, das ist natürlich, die haben nicht auf uns gewartet da drüben.
Also kam für Sie nie in Frage?
Also meine Muttersprache ist Deutsch und ich bin zwar Englisch recht gut, also ich bin auch nicht synchronisiert worden in England, ich habe das eigentlich immer selber gemacht, weil ich so eine Art Mid-Atlantic-Akzent habe, den man nicht so einordnen kann so genau. Aber ich hatte auch mal ein Angebot, in England Theater zu spielen. Das habe ich auch nicht gemacht, weil das war mir einfach zu riskant.
Und im Jahr 2000 wollte Steven Spielberg Sie für eine Rolle haben und die haben Sie auch abgelehnt? Wenn die Geschichte wiederum stimmt?
Also die Geschichte, die ist mal aufgekommen, aber die stimmt, glaube ich, so nicht.
Aha, das heißt, da hätten Sie nicht abgelehnt?
Da hätte ich mir sicher nicht abgesagt.
Gut, dann vielleicht noch eine, die auch möglicherweise gar nicht stimmt, dass Sie mal abgelehnt haben, einen Nazi-Schergen zu spielen in einer Rolle mit Romy Schneider zusammen?
Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Regisseur damals war. Aber das war mir einfach zu grausam und die tatsächlichen Begebenheiten, die lagen noch zu sehr in meiner Erinnerung. Ich bin ja nun Vorkriegskind und habe also den Krieg miterlebt und hinterher auch die ganzen Aufdeckungen, was da alles passiert ist, was ich alles nicht gemerkt habe natürlich als Kind. Und das war mir einfach zu zeitnah von der Geschichte her. Ich konnte mich damit nicht identifizieren, irgendwelchen Kindern die Hand abzuhacken und so. Das habe ich nicht gewollt. Es hatte sonst keine politischen Gründe irgendeiner Form, aber es war mir einfach unangenehm.
Muss man als Schauspieler nicht sich gerade auch so weit von sich weg bewegen können? Ich meine, beim Bastian und Sie Leute haben immer gesagt und fragen Sie ja heute noch in Interviews, Mensch, oder Sie werden als Bastian heute noch angesprochen. Das sind so Figuren, die möglicherweise auch ganz nahe an einem selbst dran sind. Oder Sie sagen ja auch, ein bisschen was von Bastian steckt in mir. Aber muss man als Schauspieler nicht eben gerade diese großen Sprünge machen?
Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Nur ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe später dann in England einen Film gedreht für Hammer Productions, der Titel ist Captain Kronos. Das war ein professioneller Vampirjäger, den ich da gespielt habe, war die Hauptrolle. Und er war ein sehr schöner Film, der heute zum Kultfilm geworden ist. So, ich kriege da heute von aller Welt kriege ich da echt Zuschriften wegen dem Ding. Da hat es mir überhaupt nichts ausgemacht, dem Vampir den Holzpfeil ins Herz zu treiben. Ja. Das ist halt eine Geschichte, das sind so Geschichten, die sind mehr oder weniger fiktiv. Aber diese Geschichte, die lag mir einfach von der Zeit zu nah an dem Geschehen, was in Deutschland passiert ist. Und was das habe ich einfach nicht verkraftet. Heute würde ich vielleicht anders darüber denken. Das ist auch ein paar Jahre später,
schon 30 Jahren. Ja.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Horst Jansson, beliebter Schauspieler und begeisterter Segler.
Auch bei so einem Wetter wie heute? Begeisterter Segler, auch bei so einem Wetter wie heute?
Also so bei 8 Windstärken, so war das heute mit Böen bestimmt, möchte ich also ungern auf dem See sein. Also das ist dann schon sehr, sehr harte Arbeit und das macht dann auch vielleicht, wenn man eine richtig gute Crew hat und dann kann man das mal machen, so unter Männern, aber im Allgemeinen ist das schon sehr, sehr heftig.
Aber Sie sind kein Schönwettersegler, oder?
Nein, um Gottes Willen. Wir segeln ja auch viel Regatten mit dem Schiff. Und das ist schon bei Regen und Wind und Sturm. Und wenn eine Regatta anfängt, dann, wenn die angeschossen wird, dann segelt man die durch.
Wo kommt diese Begeisterung? Also groß geworden, wir haben schon in Wiesbaden, geboren in Mainz, dann in Berlin gelebt, was jetzt auch nicht so eine Segelhochburg. No, Wannsee kann man ganz gut sehen.
Oh ja, da kann man im Sommer zu Fuß über den Wannsee gehen, weil da so viele Boote drauf sind.
Jetzt in München, der Starnberger See ist seglerisch auch eine überschaubare Herausforderung, oder?
Also ja, aber das ist eine schöne. Also das ist schon.
Woher kommt diese Leidenschaft für Sie?
Das hat mit dem Schiff zu tun. Das ist einfach so. Ich habe mal so aus Dafke raus Segel gelernt in Hamburg. Und zwar bei einem meiner ersten Filme, bei Buddenbrooks, da war auch mein Kollege Walter Giller. Und der Walter, der hat immer mich eingeladen, auf so ein Bekannter hatte ein Segelboot auf der Alster rumzuschippern. Und das hat mir gut gefallen und dann bin ich gerne mitgegangen. Ich hatte viel Zeit, ich hatte in dem Film ja nicht so sehr viel zu tun. Er hatte gar nichts zu tun, er hat nur seine Frau begleitet. Und so sind wir da ab und zu auf der Alster rumgescheppert. Und als ich dann später allein in Hamburg war, habe ich das auch gemacht, habe mir hier und da mal so ein Bootchen geliehen. Irgendwann auch habe ich einen Schein gemacht, aber das ist schon Jahre später gewesen. Und das war eigentlich meine ganze Segelei. Und Anfang, Ende der 60er, hatte ich hier einen Bekannten, der hatte einen 30er Scherenkreuzer am Starnberger See und der hat mich immer eingeladen, aber ein 30er Scherenkreuzer sagte mir damals gar nichts. Und nachdem er mich so oft eingeladen hatte, bin ich eines Tages dann auch mal mitgegangen, habe das Schiff gesehen und habe mich auf Anhieb in dieses Schiff verliebt, weil das so ein elegantes, langes Baujahr 26, 1926 Gerät ist, sehr schmal, aber 12 Meter lang und hoher Holzmast, alles Holz. Also ich habe mich in das Schiff verliebt, habe gesagt, wenn du das Schiff eines Tages mal verkaufen solltest, dann als Erster bitte frage mich. Und er hat es sehr bald verkauft, weil er wollte dann Motorboot fahren. Und so habe ich dieses Schiff so 1970 oder 71 habe ich dieses Schiff erworben in sehr miserablem Zustand. Und habe dann angefangen, das wieder aufzubauen langsam. Und
haben es bis heute.
Und bis heute, ja. Und das war eigentlich der Start meiner Segelkarriere, wenn ich das mal so nennen will, war das Schiff. Mhm.
Und das ist doch so leidenschaftlich, dass Sie sagen, so ein Ziel war ja immer Weltumsegelung?
Nein, also Weltumsegeln wollte ich eigentlich weniger. Ich segle sehr, sehr gerne natürlich auch türkische Küste oder in der Karibik oder irgendwas, aber da muss man dann chartern. Das kann ich dann nicht mit dem Boot nicht machen und dann braucht man ein paar Freunde dazu und dann kann man das schon mal machen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich immer ganz gerne auch Land am Abend. Also ich möchte so 14 Tage nur über den Ozean schippern und nur Wasser sehen. Das ist mir eigentlich ein bisschen, das möchte ich lieber nicht. Ich möchte lieber so in Gebieten segeln, wie zum Beispiel Karibik, wo man jeden Abend an einer anderen Insel sein kann. Dann wieder in Häfen ist, dass man auch was sieht und so. Und das finde ich reizvoller.
In der Karibik haben Sie ja auch geheiratet auf dem Segelboot sogar, ne?
Also das auch, ja, das also auch, ja. Also das, da war meine Begeisterung für die Segelei schon etwas größer geworden. Das hatte sich auch schon rumgesprochen. Da haben wir da auf so einem alten Frachtsegler geheiratet. Das war 1982.
Sie sagen, Sie wollen immer gerne Land sehen. Haben Sie richtig brenzlige Situationen auch schon mal erlebt auf dem Boot? Also ist das was auch mit Angst dann zu tun hat?
Nein, mit Angst hat es eigentlich weniger zu tun. Also man muss nicht den Respekt verlieren vor den Gezeiten. Also man darf nicht das alles unterschätzen und darf sagen, naja, das ist ja nur Wasser und das ist ja auch nur Wind. Die Kräfte, die da entstehen und die auf einem Schiff entstehen, wenn sie dann diese Schoten in der Hand haben und dann merken sie erstmal, was da für ein Druck in diesen Segeln drin ist, das ist schon gigantisch. Also man muss da schon vorsichtig sein, aber mit Angst hat es nichts zu tun. Nein, aber es ist einfach es ist einfach eine eigene.
Sonst hätten wir flossen.
Also, ja, klar.
Also Segeln ist das eine große Hobby, das andere ist Singen.
Singen? Wie kommen Sie darauf?
Nein?
Nein, singen. Also singen ist nicht so unbedingt mein großes Hobby. Ich singe in der Badewanne. Und mit meiner Mutter habe ich früher immer gesungen beim Geschirrspülen. Das haben Sie erfahren irgendwo, oder?
Nein. Sie haben aber auch mal in einem Studio gesungen.
Ich habe auch mal im Studio gesungen, ja. Ich habe mal eine Platte aufgenommen.
Also dann muss das doch Ihr Hobby sein.
Das war ein Versuch. Was ich vorhin gesagt habe, das sind alles so Dinge, die so zu meinem Beruf mit dazugehören. Es könnte ja sein, dass ich mal irgendwann ein Musical spielen würde.
Und darauf haben Sie sich praktisch vorbereitet mit dieser Platte?
Darauf habe ich mich nicht vorbereitet, sondern ich hatte das Angebot, eine Platte aufzunehmen und habe das als Probeschuss mal gemacht.
Ja. Das war 1973 und der weltbewegende Titel Wir wollen es haben, es war zusammen mit Ihrer ersten Frau.
Ja, richtig.
Wir hören mal ganz kurz rein, weil es ein ergreifendes Dokument ist.
Ja, ganz ergreifend, ja.
Unser Baby, es wird leben und wir werden ihm all unsere Liebe geben, denn wir wollen es haben. Unser Kind soll unsere Liebe allen
da, da lacht er.
Ja. War übrigens ein berühmter Titel.
Ja.
Und zwar von Paul Anka. Mhm. War ein Welthit mit Having My Baby.
Aber in der anderen Fassung.
Ja, das war gleichen Text, mehr oder weniger der gleiche Text und die Melodie natürlich. Und war auch in Deutschland auf Nummer 1 und so. Und leider, als ich das dann gesungen habe mit der Monika zusammen, da ist der Paul Anka leider auf Platz 5 zurückgefallen und wir waren dann Nummer 1. Allerdings nur beim WDR, weil beim Bayerischen Rundfunk sind wir gar nicht gespielt worden. Die fanden das zu schnulzig, glaube ich.
Also mir ist eine andere Geschichte, ich muss ehrlich dazu sagen, es war knapp vor meiner Zeit. Also da war ich 10 und da habe ich andere Musik gehört. Die Kollegin, die uns diese Platte rausgesucht hat, hat erzählt, dass das damals einen Riesenaufruhr gab, weil das im Zuge einer Paragraph 218-Diskussion dann plötzlich als politisches Statement gesehen wurde.
Genau. Irgend sowas ist da, was es allerdings nicht war. Also es war...
Paul Anka Übersetzung.
Ja, es war ja außerdem auch ein positives Statement für das Baby. Also kein negatives. Also wir wollen das haben, hieß es ja nicht. Wir wollen das nicht haben.
Aber das war ein einmaliger Ausflug, oder würden Sie?
Das war ein einmaliger Ausflug. Ich habe dann nochmal gesungen. Ich habe nochmal gesungen bei Götz Alsmann vor ein paar Jahren erst, so jetzt im Studio. Der hatte so eine Sendung, die hieß einfach. Ich hieß, glaube ich, nur Alsmann, einfach Alsmann oder so ähnlich. Da mussten die Gäste, jeder musste was Musikalisches von sich geben. Und ich hatte erst vor, so ein bisschen auf die Gitarre rumzuklimpern. Nur meine Gitarrenkenntnisse, die waren so in den Keller gerutscht, weil ich jahrelang das Ding nicht in die Hand genommen habe, habe ich mich nicht getraut. Und dann hat er mich überredet, doch was zu singen. Das habe ich dann auch gemacht.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit Horst Jansson, der gerade schon erzählt hat, dass er 82 in der Karibik seine Frau auf einem Segelschiff geheiratet hat. Und dann 5 Jahre später, fünf Jahre nach der standesamtlichen Trauung, dann nochmal kirchlich? Wieso das?
Ja, wir haben das verbunden mit der Taufe meiner Tochter. Mhm. Und zwar mit der Taufe meiner jüngeren Tochter. Mhm. Da haben wir damals, es war ein Wunsch meiner Frau, das nochmal kirchlich zu machen. Und auch, sie hat es auch, glaube ich, ihrer Mutter zuliebe gemacht, die auch gesagt hat, solche Dinge haben nur dann Gültigkeit, wenn man das auch vom lieben Gott nochmal macht. Und dann haben wir das auch gemacht. Mhm. Und anschließend hatten wir ein sehr schönes Gartenfest, hatten viele Leute eingeladen und das war auch das erste und einzige Gartenfest, was wir je gemacht haben.
Bei der ersten Tochter waren Sie 48, als Sie Vater geworden sind.
Ja.
Schon spät,
oder? Ja, spät, ja. Aber hat sich so ergeben. Ich hatte halt immer sehr viel, natürlich auch, wie man ja weiß, in diesem Beruf zu tun mit mir selbst und mit... ich hatte meine Frau ja schon kennengelernt 7 Jahre vorher. War kurz verheiratet davor schon mal. Also ich bin schon einige Jahre unterwegs gewesen mit Hochzeitsgedanken zumindest und so weiter und so fort. Aber wir haben uns immer damals besprochen, meine Frau und ich, heiraten tun wir, wenn wir Kinder haben möchten. Und da das also nun immer näher rückte, wo man sagen musste, die Entscheidung muss jetzt fallen, weil wir dann in ein Alter gekommen sind, wo man gesagt hat, dann ist es zu spät. Mhm. Und für sie dann wäre das auch zu spät gewesen. Und dann haben wir uns entschlossen zu heiraten. So, und dann.
Und sich trotzdem nicht dann als zu alter Vater gefühlt?
Nein, im Gegenteil. Also ich bin sehr glücklich darüber, weil ich hatte natürlich viel mehr Möglichkeiten, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen. Ich hatte, glaube ich, auch viel mehr Verständnis, als wenn man zu junge Kinder kriegt. Meine Einstellung zu Kindern hatte sich schon geändert durch meine Tätigkeit in der Sesamstraße, die ich ein paar Jahre gemacht habe. Und da hatten wir immer mit Kindern zu tun. Und ich war eigentlich damals schon relativ vernarrt in Kinder, weil ich diese ehrliche, offene Art der Kinder und diese Unverfrorenheit auch zum Teil, mit der sie so Dinge ausgesprochen haben, die sich ein Erwachsener nie trauen würde, das hat mich immer fasziniert und hat meinem auch das Gefühl in mir verstärkt, dass ich auch mal doch eigene Kinder haben möchte.
Ist man dann als älterer Vater, also wenn man so 50 Jahre älter ist als die Kinder, ist man dann da weniger oder mehr eifersüchtig, wenn die Töchter dann die Jungs nach Hause bringen?
Und weniger, denke ich mal. Ja? Ja, weniger. Ich möchte nicht sagen, dass ich weise bin, aber man hat natürlich etwas Lebenserfahrung und man weiß, die Dinge lassen sich halt nicht ändern. Und es lässt sich auch in keiner Weise irgendwie erfolgreich die Strategie verfolgen, dass man die Kinder von ihren Freunden abrät oder was. Oder sagt, nee, also der ist nicht der Richtige für dich und lass die Finger davon. Das hilft alles nichts.
Man muss das ist eine kluge Weise Betrachtung, wie Sie das jetzt sagen. Ja. Nur, also es geht die Farmer, dass sie schon genau hingeschaut hätten. Das sind nicht mit jedem einverstanden gewesen.
Ja, natürlich, ja, aber man muss es dann geschickt machen. Ja.
Also man sollte nicht im Radio darüber reden.
Ja, man darf also das nicht, man darf um Himmels Willen nicht offen sagen, also hör mal zu, den Typen nicht, schick den gleich wieder weg oder so. Man muss das geschickt machen und ich glaube, das kann man besser, wenn man älter ist.
Wie geht's denn Ihrer zweiten Tochter heute, der Laura, die ja, damit sind Sie sehr offensiv immer umgegangen, in die Öffentlichkeit gegangen, jahrelang mit Magersucht sehr zu kämpfen hat?
Ja, der Laura geht es Gott sei Dank wieder gut. Sie ist zwar immer noch ein dünnes Mädchen, also sie wird auch ihr Leben lang nie dick werden. Das kann ich mir nicht vorstellen bei ihr, weil dafür ist sie halt zu, kontrolliert sie auch zu sehr, was sie isst. Sie isst jetzt nicht so ein Zeug wie du darfst oder irgendwas, aber sie überlegt sich schon, wie sie ihre Mahlzeiten gestaltet und das finde ich auch ganz richtig.
Geht ihr gut? Heißt, wie viel wiegt sie jetzt dann?
Sie wiegt etwas über 50 Kilo. Das ist noch, sagen wir mal, 2-3 Kilo fehlen noch. Mhm. Aber sie hat nie mehr als 55 gewogen. Insofern ist das jetzt fast normal.
Und war runter auf 44, glaube ich,
oder? Die war mal runter auf 40, war sie mal runter, ja. Vor Jahren, ja.
Ist man da, wenn Sie sagen, es geht dir jetzt gut, ist man geheilt da dann irgendwann mal tatsächlich? Oder ist das eine Geschichte, mit der man sich sein Leben lang auseinandersetzt?
Da gehen die Meinungen der Experten auseinander. Es gibt Experten, die sagen, wenn das mal überwunden ist, ist es überwunden. Andere sagen, es kann auch wiederkommen. Nur hat man allerdings festgestellt, dass die Laura eigentlich nicht magersüchtig war. Sondern man glaubt, dass die Laura eine Essstörung hatte, die vorübergehend ist. Also da sind wir auch erst darauf gekommen, als wir dann den richtigen Therapeuten gefunden haben irgendwann.
Ausgelöst war das unter anderem dadurch, dass Sie große Sorgen hatten zu der Zeit und Sie das mitbekommen hat. Also so war es zu lesen. Jedenfalls gingen Sie gleichzeitig, muss man nur sagen, Sie gingen gleichzeitig damit in die Öffentlichkeit, weil Sie große Schulden hatten. Bereuen Sie das, dass
wir Sie damit rausgegangen sind? Nee, ich bereue das gar nicht. Nein, wir gingen damit in die Öffentlichkeit, weil das auf der Hand lag, dass mit der Laura irgendwas nicht stimmt und dass die Laura irgendwie krank ist und Spekulationen da den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben wir gesagt, wir gehen da jetzt ganz offen mit ran. Und dann ist es publik, dann wissen die Leute das und dann haben wir auch unsere Ruhe damit. Und so war das auch. Also das hat sich auch als positiv erwiesen, dass wir das so gemacht haben. Ich bereue das nicht.
Naja, aber auch Sie haben vorhin schon gesagt, was alles dazu gehört, ein Schauspieler zu sein. Einmal inhaltlich, beruflich, aber natürlich auch außenrum. Als da ist man unter ganz anderen Beobachtungen. Sie sind damals ja auch eben mit dieser Schuldengeschichte sehr oft. Also sind zu Beckmann gegangen, glaube ich, war es, oder die erste Sendung, und haben da sehr frei drüber gesprochen. Ja. Haben die Menschen einen Anspruch darauf, das von ihnen zu bekommen? Weil wer setzt sich da gerne hin und sagt, oh, mir geht's Mist?
Ja gut, man kann das natürlich auch versuchen zu verschweigen, aber das gelingt ihnen dann über die Dauer nicht. Also das irgendwie kommt es dann raus und dann lesen sie das in allen Zeitungen, geschmückt mit allen möglichen Varianten dazu, mit gierig sein und weiß der Teufel was, man weiß die Hintergründe nicht. Also ich habe ja damals diese Dinge nur deshalb gemacht, um meine abzusehende kleine Rente, die ich mal kriege, später ein bisschen aufzubessern.
Wir müssen es, glaube ich, kurz erklären. Ja. Also Sie haben Immobilien gekauft in der früheren DDR. Ja. Zu teuer, sich auch nicht richtig angeschaut und dann wollte sie überraschenderweise keiner haben oder keiner wollte hinziehen und sie hatten plötzlich sechsstellige Schulden und standen vor der Zwangsversteigerung.
So ist es Aber das ist die Geschichte, ich möchte die auch nicht weiter vertiefen, da ich werde nicht immer gerne mit der Vergangenheit konfrontiert. Ich bin immer mehr so dafür, in die Zukunft zu gucken, ist es besser gewesen.
Okay. Und zur Gegenwart jedenfalls gehört, weil wir vorher bei Laura waren, dass Sie gerade zum ersten Mal mit beiden Töchtern zusammen gedreht haben.
Richtig, genau.
Ja. Weil die Laura hatte bis jetzt nur gemodelt, aber die will die jetzt auch richtig in Richtung Schauspieler gehen.
Die Laura ist schon, die hat bei der Münchner Schauspielschule hier schon die Prüfung bestanden, die Aufnahmeprüfung, und die beginnt jetzt im September. Mhm. Und die Sarah ist ja fertig und hat auch schon gespielt, hat schöne Sachen gespielt, Theatergeschichten gespielt, hat allerdings Fernsehen noch nicht gemacht. Und das war eigentlich die erste Fernsehsendung. Und das war natürlich toll, das Angebot, Vater mit zwei Töchtern. Das war ideal für die Mädels und es war eine schöne Geschichte.
In 1:1. Horst Jansson ist unser Gast heute. Hat gerade gesagt, er will nicht so gerne über die Vergangenheit sprechen, sondern die Zukunft. Wenn wir über die Zukunft sprechen, Herr Jansson, sprechen wir über den 4. Oktober. Da wären Sie 75. Ist Ihnen das so viel angenehmer?
Ja, das sind die unvermeidbaren Dinge im Leben.
Ist das?
Das werden Sie auch noch spüren irgendwann.
Ja,
es ist so. Es ist einfach so, dass man, wenn man dieses Alter erreicht, ja immerhin schon was erreicht hat. Ich meine, das ist nicht jeder wird 75. Aber es ist natürlich auch ein Datum, das natürlich zum Nachdenken anregt. Ja, mhm. Das muss ich schon sagen.
Aber trotzdem kein unangenehmes Datum.
Nein, 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 nein. Also ich bin ja toi, toi, toi recht gut drauf. Und ich fühle mich auch nicht wie 75. Ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre so bleibt.
Und da hat die Stadt München dann extra das Oktoberfest einen Tag verlängert.
Ja, genau,
bis zum 4. Oktober. Bis zum 4., ja. Damit Sie da schön feiern können.
Aber ich hatte viele dieser Dinge schon erlebt. Meine Frau hatte früher am 17. Juni Geburtstag und das ist der Tag der Deutschen Einheit gewesen. Und jetzt ist der Tag der Deutschen Einheit auf den 3. Oktober verlegt worden. Das heißt, es ist zwar nicht der 4., aber man feiert dann um 12 Uhr vom 3. in den 4. rein.
Ja, großartig.
Das ist auch schon.
Und feiern Sie richtig groß?
Nein. Nein, ich hab mir eigentlich gewünscht, dass ich gar nicht feiere dieses Jahr. Also wahrscheinlich, vielleicht fahren wir irgendwo hin, irgendwo vielleicht in die Sonne oder je nachdem, wie das Wetter hier ist. Wir haben uns noch nicht entschlossen, aber jedenfalls gibt es keine große Feier.
Da, schade. Ich dachte, ich hätte einen freigetrunken.
Ja, da hätte ich Sie eingeladen. Ja,
selbstverständlich.
Ja. Ja, natürlich.
Jetzt werden Sie 75 und hören dann die ganze Zeit im Radio oder sehen im Fernsehen oder lesen in der Zeitung, wie diskutiert wird über die Rente mit 67. Mhm, Was sagt denn da ein 74-Jähriger dazu?
Ja, das ist die Rente mit 74, das ist natürlich ein Thema, da könnte man jetzt lange drüber reden, aber es ist für die betroffenen Leute ist es eigentlich, ja, es kommt ja erst im Jahre voll zum Tragen, im Jahre 2029, glaube ich, oder irgendwas. Aber auf den ersten Blick hin ist es natürlich nichts anderes als eine Rentenkürzung, nicht? Also,
ich meinte jetzt.
Man zahlt den Leuten zwei Jahre erst später ihre Rente aus. Es gibt ja auch niemand mehr, der mit 67 arbeiten kann, weil er gar keinen Job kriegt. Also das wäre mal die Voraussetzung dafür.
Ja, ich meinte jetzt auch weniger die Rentenrechnung als tatsächlich diese Vorstellung von Rente, also von aufhören zu arbeiten, was mit ihrem Leben nicht wirklich kompatibel ist.
Ne? Nee, das ist aber, glaube ich, mit künstlerischen Berufen im Allgemeinen so. Ich glaube, ein Maler hört auch nicht auf zu malen, weil er nun ins Rentenalter gekommen ist. Und Musiker machen auch weiter, wenn sie die Möglichkeit haben dazu. Wenn man natürlich im städtischen Orchester spielt, dann wird man da pensioniert unter Umständen. Aber als Schauspieler gibt es für jedes Alter gibt es gute Rollen und ich bin auch sehr zufrieden. Zum Beispiel, was wir jetzt da in aller Freundschaft gespielt haben, das war eine super Rolle. Das kann ich wunderbar
spielen. Wobei Sie spielen immer noch, glaube ich, 50-Jährige teilweise, ne? Also 70-Jährige spielen.
Ja,
Sie
also ich könnte noch so um die 60 rum, könnte ich schon noch spielen oder sowas. Das geht vielleicht noch gerade. Aber jünger nicht mehr, das ist vorbei.
Wie ist denn das tatsächlich mit Schauspielern, die ja zwischendurch immer längere Zeit auch nichts zu tun haben, einfach arbeitslos sind? Da hat es auch mal Auseinandersetzungen gegeben, nämlich soll man dann stempeln gehen in dieser Zeit und tatsächlich sich Geld holen oder soll man es nicht tun? Sie haben es nie getan.
Ja, also ich kann Kollegen nur empfehlen, das zu machen. Die sollten immer hingehen und sich immer melden, wenn sie nicht arbeiten, auch selbst wenn sie da kein Geld kriegen, aber sie sollten sich zumindest melden, dann haben sie nämlich irgendwann mal so einen lückenlosen Rentennachweis. Und ich habe das nie gemacht. Ich hatte immer Skrupel, weil ich eigentlich recht gut verdient habe. Und ich hatte immer Skrupel, wenn ich gerade irgendwie was abgedreht hatte, dann anschließend zum Arbeitsamt zu gehen und zu sagen, so, und jetzt will ich von euch auch noch Kohle haben. Also das hätte ich als merkwürdig empfunden und habe es auch nicht gemacht. Und das wird allerdings nicht honoriert, sondern dafür wird man bestraft in Deutschland. Nach unseren Gesetzen. Das heißt, sie sind dann haben keinen durchgehenden Rentennachweis und dann kriegen sie Abstriche jede Menge. Ja, so komme ich also so auf, naja, kann ich ruhig sagen, 426 Euro oder sowas. Mhm.
Müssen Sie arbeiten heute noch?
Ich, wenn ich meinen Lebensstandard halten will, muss ich arbeiten. Ich könnte auch ja, weniger arbeiten, aber ich mache mir darüber eigentlich keine Gedanken. Ich würde in jedem Fall arbeiten. Ich würde arbeiten, ob ich jetzt eine Million hätte oder 2 Millionen oder ob ich gar nichts hätte. Das würde keinen Unterschied machen in der Beziehung.
Und so war er bis ins hohe Alter künstlerisch aktiv. Das war 1:1 der Talk. Mein Gespräch mit Horst Jansson, der mich 2010 im Bayern 2 Studio besucht hat. Gestern ist er gestorben. 89 Jahre alt ist er geworden. Noch zu seinem 85. Geburtstag meinte er, ich bin sehr zufrieden. Als Schauspieler gibt's für jedes Alter gute Rollen.